Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Heute möchte ich aber eigentlich nicht über die Geschehnisse zu Pfingsten reden. Nicht, weil ich das Gefühl hätte, dass es nicht wichtig wäre. Natürlich ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil, das kann man gar nicht überschätzen. Aber ich gehe davon aus, dass ihr das alle bestens kennt. Und deshalb wollen wir uns heute vielmehr mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Das habt ihr ja auf der ersten Folie schon gesehen. Und die Bibel lehrt uns dazu sehr viel. Und wie immer möchte ich auch heute den Bogen machen vom Alten zum Neuen Testament oder spannen, so wie das die Heilige Schrift ja auch tut. Es ist ja eine Heilige Schrift. Ich hoffe, dass mir das gelingen wird und machen wir uns auf die Reise. Ich möchte auch gleich zu Beginn noch sagen und betonen, dass es meines Erachtens wirklich wichtig ist, dass wir als Christen uns wirklich erkennen und bewusst werden, was für eine unglaublich wichtige Rolle der Heilige Geist in Gottes Heilsplan spielt, im Alten wie im Neuen Testament und damit natürlich für uns alle, für jedes Einzelne von uns. Habt ihr euch schon einmal überlegt, was wäre gewesen ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes? Ich weiß, dass diese was wäre gewesen Fragen ziemlich fast eigentlich nicht zu beantworten sind und deswegen eigentlich müßig sind und vor allem noch, wenn es um göttliche Fragen geht. Aber mach es trotzdem nur kurz, versuch's. Der Heilige Geist ist von Anfang an da gewesen. Das werden wir gleich noch sehen. Und ohne ihn gäbe es keine Schöpfung, kein Universum, keine Menschen. Dann werden wir hier jetzt auch nicht versammelt heute Morgen. So spricht dann auch Elihu, der zu Hiob. Der Elihu ist der vierte der Freunde, dieser etwas eher mysteriöse, jüngste von allen, der erst zum Schluss gesprochen hat, Elihu. Er spricht zu Hiob, und zwar in Hiob 33,4. Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Wunderbar. Ohne den Heiligen Geist gäbe es auch keine Bibel, keine Heilige Schrift. Das können wir im ersten Kapitel des zweiten Briefs von Petrus nachlesen, wo in den Versen 20 und 21 steht: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Die Bibel ist Gottes Offenbarung. Nicht der eigene Wille, etwas zu schreiben, sondern Gottes Befehl, oft eben durch den Geist etwas niederzuschreiben, stand am Anfang. So sprach Gott beispielsweise zu Jeremia, dass er eine Buchrolle nehmen solle und alle Worte darauf schreibe, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Völker, von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis zu diesem Tag, lesen wir in Jeremia 36. Darüber hinaus gäbe es ohne den Heiligen Geist keine Möglichkeit, an Gott zu glauben, keine Möglichkeit geistlicher Errettung bzw. Erneuerung. Es gäbe noch einiges mehr aufzuzählen. Es ist meines Erachtens auch von Nutzen oder ja, bringt etwas, wenn wir uns die erste Erwähnung einer Person oder eines Begriffs in der Schrift ansehen. Denn oft verbindet sich gerade damit ein grundlegender Gedanke, den Gott uns offenbaren möchte. Der Geist der Bibel wird in der Bibel, der Geist Gottes wird in der Bibel mehrere hundert Mal genannt. Und was nun die erste Erwähnung des Geistes Gottes betrifft, müssen wir in der Bibel wirklich nicht lange blättern, sondern nur das Inhaltsverzeichnis überspringen. Und dann werden wir nämlich bereits im ersten Kapitel, auf der ersten Seite der Bibel, im zweiten Vers, werden wir bereits fündig. Im ersten Vers werden wir darüber informiert, es wird uns mitgeteilt, was auch viele Leute da draußen noch nicht glauben, dass nämlich Gott die Erde, die Himmel und die Erde geschaffen hat. Und dann im zweiten Vers der Bibel, also in 1. Mose 1, 2, lesen wir dann auch Folgendes. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gott beginnt also sein Wort mit einem kurzen, einfachen Satz. Gott sagt uns nämlich, was er gemacht hat, eben, dass er Himmel und Erde geschaffen hat. Im zweiten Vers wird dann zunächst ein Zustand beschrieben, der in vielen Sprachen sprichwörtlich für das Chaos steht, nämlich das Tohu wa Bohu. Und diese beiden sind Worte, die im Hebräischen für wüst und leer stehen. Das steht in der Originalbibel. Tohu wa Bohu. Und die Erde befand sich also in einem Zustand der Leere auf der einen Seite und in einem Zustand der Wüste oder Wüstheit. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt. Und Gott erklärt uns an dieser Stelle auch nicht, wodurch dieser Zustand hervorgerufen wurde. Es wird aber sofort hinzugefügt, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes ist also bereits ganz am Anfang, wird er genannt und ist da, und das ist sicher kein Zufall. Auf unserer Homepage, für diejenigen, die wieder mal auf unsere Webseite gehen möchten, steht bezüglich unseres Glaubensbekenntnisses unter anderem, dass wir an den alleinigen Gott, Schöpfer, Erhalter und Richter aller Menschen glauben, der sich in drei Personen offenbart. Vater, Sohn und eben Heiliger Geist. Und vielleicht können wir an dieser Stelle etwas zur Dreieinigkeit einfügen, weil da der Heilige Geist eben ein Teil davon ist. Einige von euch kennen vielleicht diesen Wälzer von Wayne Grudem, biblische Dogmatik, eine Einführung in die systematische Theologie, ist so ein dickes Buch. Dort schreibt er, dass die Lehre von der Dreieinigkeit in einem gewissen Sinne ein Mysterium sei, das wir niemals völlig verstehen könnten, schreibt Grudem. Allerdings könnten wir etwas von seiner Wahrheit verstehen, wenn wir die Lehre der Bibel in drei Feststellungen zusammenfassen würden. Nämlich, erstens, Gott ist drei Personen. Zweitens, jede Person ist vollkommen Gott. Und drittens, es gibt einen Gott. Ich möchte das nun anhand von verschiedenen Schriftstellen darlegen, wobei teilweise die drei Punkte ineinander fließen, wir gleich sehen werden. Die erste Feststellung, dass nämlich, dass Gott drei Personen ist, können wir vielleicht am besten aus dem Johannesevangelium im Kapitel 14, Vers 26 ersehen. Daraus sehen wir, dass der Vater nicht der Heilige Geist und der Sohn nicht der Heilige Geist ist. Johannes schreibt nämlich, was Jesus gesagt hat, und zwar hat es auch mit Pfingsten zu tun. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, 26. Das ist ja dieses Versprechen, diese Verheißung von Jesus, die am heutigen Tag, also vor fast 2000 Jahren, dann in Erfüllung gegangen am Pfingsten. Viele Verse in Gottes Wort bestätigen, dass der Heilige Geist eine Person der Gottheit ist, weil er eben nicht von Gott, wohl aber vom Vater und Sohn unterschieden oder weil er völlig auf eine Stufe mit dem Vater und dem Sohn gestellt wird. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Apostelgeschichte 5, Verse 3 und 4, wo es um Ananias geht. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und vom Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können, und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist wird hier und auch in anderen Schriftstellen in einem Atemzug, in Anführungs- und Schlusszeichen, mit den anderen beiden Personen der Gottheit genannt. Zuerst sagte Petrus ja zu Ananias, dass er den Heiligen Geist belogen habe, aber danach aber, dass er damit Gott belogen habe. Was folgt daraus? Wer den Heiligen Geist belügt, wie das Ananias getan hat, der belügt eben Gott, weil der Heilige Geist Gott ist wie der Vater und der Sohn. Schauen wir uns den Missionsbefehl in Matthäus 28, 19 an, wo Jesus seine Jünger auffordert, alle Völker zu Jüngern zu machen und sie zu taufen. Er erklärt ihnen auch, wie. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Jünger sollen die Menschen, die zum Glauben gefunden haben, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Da gibt es keine Abstufung, die werden nebeneinander genannt. Der Heilige Geist ist auch eine Person mit den Eigenschaften, wie sie Personen eben haben. In Jesaja 63 blickt der Prophet, also Jesaja, weit in die Zukunft. Er sieht die große Trübsal, die Zeit des Antichristen, also etwas, das auch von uns aus noch in der Zukunft liegt. Die Feinde Gottes und sieht den letzten Aufstand gegen Gott. In Vers 10 lesen wir dann die folgende Aussage: Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte gegen sie selbst. Ich möchte jetzt nicht das einordnen, vor welchem Hintergrund er das gesagt hat heute, sondern nur, es geht mir nur darum, dass er sagt, dass sie den Heiligen Geist betrübt. Und wir erkennen daraus, eben, dass der Heilige Geist betrübt werden kann, also über emotionale Fähigkeiten verfügt, wie eine Person, weil er eben eine Person ist. Viele Nicht-Christen und vielleicht sogar einige Christen sehen den Heiligen Geist eher als unpersönliche Macht oder als einen Begriff an, der Gott oder seine Gottheit symbolisiert. Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist ja doch als Wesen in sichtbarer und vor allem auch in unsichtbarer Gestalt. Mehr lässt sich über das Äußere des Heiligen Geistes nicht sagen, ist auch nicht notwendig, da die äußere Erscheinung letztlich keinen Einfluss auf seine Bedeutung für uns Menschen hat. Viel wichtiger sind die inneren Werte. Bei uns Menschen zählt zwar beim Kennenlernen immer zuerst der erste Eindruck, ob bewusst oder unbewusst, aber das ist einfach so und da kann man fast nichts dagegen machen. Beim Heiligen Geist stößt man dabei natürlich auf gewisse Schwierigkeiten. Er ist meistens eben unsichtbar, obwohl es in der Bibel auch Stellen gibt, die vom Heiligen Geist in einer sichtbaren Form erzählen. Zum Beispiel schreibt Matthäus, dass der Geist bei der Taufe Jesu wie eine Taube auftritt. Und zwar lesen wir das in Matthäus 3 in den Versen 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete es sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen auf ihn und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. In diesen beiden Versen treten übrigens alle drei Personen von Gott auf, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und der Heilige Geist verfügt, wie gesagt, über viele Eigenschaften wie eine Person. So hat er einen Verstand und kann uns Menschen lehren. Das erkennen wir auch im bereits zitierten Vers aus Johannes 14, wo er schreibt, dass der Heilige Geist als Beistand gesandt werde, um die Jünger alles zu lehren. Und im 1. Korintherbrief schreibt Paulus im Kapitel 2, dass Gott uns aber geoffenbart hat durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Er hat auch einen Willen wie eine Person. Dies können wir ebenfalls dem 1. Korintherbrief entnehmen. Kapitel 11 im Vers 12 steht, dass dies alles aber durch einen und denselben Geist gewirkt werde, der jeden persönlich zuteilt, wie er will, wie der Heilige Geist es will. Dass er eben Gefühle hat und eben auch beispielsweise betrübt werden kann, haben wir ja schon gesehen. Wir haben auch gesehen, dass der Heilige Geist seit Anbeginn und vor der Schöpfung da war und eben auch an der Schöpfung beteiligt war. Bleibt mir noch etwas im Alten Testament. Nach der Erwähnung im Zusammenhang mit der Schöpfung erscheint er in vielen Geschichten durch das gesamte Alte Testament hindurch. Und sehr wahrscheinlich hatten die Autoren des Alten Testaments keine mit dem Auge sichtbare Begegnung mit dem Heiligen Geist. Vielmehr versuchten sie aufzuschreiben, wie sie den Geist Gottes erlebt haben. Ezekiel berichtet zum Beispiel mehrmals davon, wie der Geist ihn emporgehoben und irgendwo hingebracht hat oder als er auf die Füße fiel, dass er ihn wieder auf die Füße gestellt hat. Er hat den Geist Gottes quasi als oder wie eine physische Kraft wahrgenommen. Das Alte Testament berichtet auch oft davon, wie der Geist Menschen erfüllt. Im Gegensatz zum Neuen Testament werden hier meistens einzelne von Gott erwählte Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das bedeutet zum Beispiel, dass Gott Menschen mit besonderen Gaben befähigt und beschenkt. So wird auch Josua als Nachfolger von Mose vom Geist der Weisheit erfüllt, wie wir nachlesen können. Das Volk Israel als Gesamtheit stand seit dem Auszug aus Ägypten unter dem Schutz des Geistes, wie wir in Jesaja nachlesen können. Oder bei der Salbung Davids zum König lesen wir, dass ihn der Heilige Geist erfüllte, damit er der Königin königlichen Verantwortung nach Gottes Willen gerecht werden kann. Und sicher zu den wichtigsten Aufgaben auch des Heiligen Geistes im Alten Testament zählt wohl die Berufung der Propheten. Gott berief sie, weil das Volk Israel sich zunehmend von Gott abwandte und nicht mehr auf ihn hören wollte. Die Propheten nahmen deshalb so eine Art Mittelrolle zwischen Gott und seinem Volk ein. Beispielhaft soll dies an Micha gezeigt werden. Im 3. Kapitel sagt er in Vers 8 folgendes: Ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist des Herrn, mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung zu verkünden und Israel seine Sünde. Micha sagt nicht nur, dass er mit dem Geist des Herrn erfüllt sei, sondern auch noch wozu. Um nämlich eben als Mittler, als Bote, als Prophet das zu verkünden, was Gott nicht gefällt, die Übertretungen und die Sünde, die sich da breit gemacht haben. Besonders ist interessant ist es auch, dass es ein Prophet war, der voraussagte, dass einer kommen werde, der in besonderer Weise vom Heiligen Geist erfüllt sein werde. Dieser Prophet war Jesaja, der in Kapitel 11 in den Versen 1 bis 5 vom kommenden Messias berichtet. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Eine wunderbare Worte. Dann im Neuen Testament ändert sich die Rolle des Heiligen Geistes dann grundlegend. In seiner Abschiedsrede sozusagen an die Jünger verspricht Jesus wiederzukommen. In der Zwischenzeit sollte ein Statthalter Jesu unter den Menschen sein. Christus kündigt seinen Zuhörern den Paraklet an. Luther übersetzt dieses griechische Wort mit Tröster, die Schlachterbibel und viele andere Bibeln mit Beistand. Aber beides ist da etwas Ähnliches. Auch ein Tröster ist ein Beistand und ein Beistand kann auch eben trösten. Ist jemand, der für uns da ist und sich um uns kümmert, dem wir uns anvertrauen können. Und eben damit hat Jesus eindeutig den Heiligen Geist gemeint. Das geht aus seiner bereits zitierten Aussage in Johannes 14, 26 hervor, wo er das genau anspricht. Und offenbart hat sich dieser Tröster oder Beistand eben erstmals mit den Ereignissen an Pfingsten. Er befähigte, wie wir gesehen haben, die Jünger, die Botschaft Gottes in vielen Sprachen zu erklären. Und jeder der Anwesenden hörte die Worte eben in seiner eigenen Muttersprache und konnte verstehen, was die Apostel erzählten. Und es kamen ja damals auch enorm viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und der Tod von Jesus schließt den Kreis der Heilsgeschichte Gottes, die gebrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch ist wieder geheilt und der Zugang zum Allerheiligsten ist wieder offen. Als Jesu am Kreuz von Golgatha starb, da gab es ja mal ein Erdbeben und es wurde finster und da braucht der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel wurde zerrissen. Und eben diese gebrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch ist geheilt. Und sie vermag durch den Heiligen Geist in uns inniger zu werden als je zuvor. Denn der Heilige Geist ist eben nicht nur Statthalter Gottes in unserem Herzen, der Heilige Geist ja Gott selbst. Gott höchstpersönlich möchte in uns wohnen. Er kommt uns entgegen und möchte mit jedem Einzelnen von uns in Kontakt treten, eine persönliche Beziehung haben. Bis zur Wiederkunft von Jesus Christus und der Vollendung der neuen Schöpfung hält der Geist Gottes die Verbindung aufrecht. Wir haben jetzt schon einiges gehört, was die Bibel zum Heiligen Geist sagt, über sein Wesen, seine Eigenschaften, seine Werke. Und vielleicht macht es nun Sinn, wenn wir versuchen, an dieser Stelle das etwas zusammenzufassen und noch etwas zu strukturieren. Und der bereits erwähnte Grudem hilft mir dabei. Er unterscheidet nämlich 5 Werke des Heiligen Geistes. Für die meisten davon haben wir schon Beispiele aus der Bibel gesehen. Es geht nur darum, dass wir das eben ein bisschen Struktur da ins, oder Ordnung ins Vaterzeinli bringen, wenn ich Unordnung gemacht haben sollte. Der erste dieser 5 Punkte, die Grudem erwähnt, ist die Befähigung. Wir haben gesehen, wie der Heilige Geist einzelne Menschen, wie eben Josua, aber es gibt ja ganz viele, viele andere auch, mit all dem ausstattet, damit sie den für sie vorgesehenen, zum Teil ganz speziellen Dienst wahrnehmen können. Die wunderbarste Befähigung durch den Heiligen Geist ist sicher, dass er Leben schenkt. Wir haben Elihu gesehen, der das gesagt hat. Und im Psalm 104, im Vers 30 steht, sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Und im Neuen Bund nennt man ja das Empfangen des Heiligen Geistes die geistliche Wiedergeburt. Die Bibel sagt in Johannes 3, 5 bis 7, ist sogar Jesus, der es selbst sagt, und der antwortete, und zwar ist es die Geschichte mit Nikodemus hier, der da verschiedene Fragen gehabt hatte. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der zweite Punkt ist die Reinigung. Viele Menschen, die Jesus Christus als ihren persönlichen Retter angenommen haben, die geistlich wiedergeboren sind, erfahren oft, wie der Heilige Geist in ihnen wirkt, zum Beispiel, dass sie auch von jetzt auf sofort vom Rauchen und Trinken oder anderen Süchten oder Gewohnheiten einfach befreit werden, eben gereinigt werden. Und danach beginnt dann die Lebensheiligung, kann man das mal so nennen vielleicht, ein fortdauernder Reinigungsprozess, der die Frucht des Geistes mehr und mehr zum Wachsen bringt. Und die Frucht des Geistes, das können wir in Galater 5 nachlesen, ich zähle das mal auf, diese, glaube ich, 9 Punkte. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn man eben den Geist, den Heiligen Geist auch wirken lässt. Der dritte Punkt bei Grudem ist die Offenbarung. Wir haben ja bereits gesehen, wie der Heilige Geist sich den Propheten im Alten Testament und den Aposteln im Neuen Testament geoffenbart hat. Ebenso haben wir bereits gehört, was Petrus dazu geschrieben hat. Vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und ein überwältigendes Beispiel für eine Offenbarung durch den Heiligen Geist ist die von Johannes verfasste Offenbarung auch, oder das, was noch in der Zukunft ist. Und natürlich auch eben die Ereignisse an Pfingsten. Der vierte Punkt ist die Vereinigung. Im zweiten Korintherbrief im Kapitel 13, Vers 13 betet Paulus für die Gemeinde, die ja da ziemlich in Schwierigkeiten ist, in Korinth folgendermaßen: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Paulus wendet sich in seinem Gebet an alle Personen des dreieinigen Gottes, an den Sohn, den Vater und den Heiligen Geist. Und er erbittet für die Korinther die Gemeinschaft mit diesem Heiligen Geist, dass sie zusammen mit ihm sein können. Der letzte und fünfte Punkt ist der, dass der Heilige Geist stärkere oder schwächere Beweise der Gegenwart und des Segens Gottes liefert, je nach unserer eigenen Reaktion auf ihn. Je nach unserer Lebensweise freuen oder betrüben wir den Heiligen Geist. Simson zum Beispiel im Buch der Richter ist auch wieder ein Beispiel dafür. Mehrere Male kam der Heilige Geist mit aller Kraft über ihn und verließ ihn aber schließlich, als er in der Sünde verharrte. Ähnlich ging es Saul, als dieser ungehorsam blieb und nicht bußfertig war, wich der Heilige Geist von ihm oder zog sich einfach zurück. Damit können wir uns zum Schluss der Frage zuwenden, was wir denn unterlassen sollen, damit der Heilige Geist nicht mehr oder viel weniger in unserem Leben wirken kann, und umgekehrt, was wir tun können, um den Heiligen Geist möglichst ungehindert wirken zu lassen. Damit wir verstehen, was es bedeutet, den Geist zu dämpfen, das heißt am Wirken zu hindern, sollten wir eben uns noch einmal in Erinnerung rufen, dass der Heilige Geist eine Persönlichkeit besitzt und nur eine Person kann betrübt werden. Sobald wir das begriffen haben, können wir auch besser verstehen, wie er betrübt wird. Hauptsächlich, weil auch wir ja selbst immer wieder im Leben betrübt werden. Wir können das ja nachvollziehen. Und in Epheser 4,30 sagt uns, dass wir den Geist nicht betrüben sollen. Und Paulus lehrt uns im Vers davor und in den beiden danach folgenden Versen in wenigen Sätzen und in leicht verständlichen Worten, wie das gemeint ist. Es ist aber trotzdem oft so schwierig, sich auch wirklich daran zu halten. Und ihr seht jetzt auch gleich, wieso. Das sind auch sehr bekannte Stelle, Epheser 4, 29 bis 32. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das sind anspruchsvoller Test. Wie sagt man leichter? Ich habe das schon oft gesagt, in anderen Zusammenhang leichter gesagt und gelesen, als dann getan oder gelebt. Also wir betrüben den Geist, wenn wir wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen. Auch das steht im vierten Kapitel, da in diesem gleichen Kapitel. Wenn wir lügen, wenn wir böse sind, wenn wir eben stehlen, wenn wir fluchen, wenn wir zornig sind, wenn wir unversöhnlich sind, im Vers 32, und wenn wir sexuell unmoralisch sind, das steht dann im Kapitel 5 im Epheserbrief. Den Geist zu betrüben bedeutet, sündenhaft zu handeln, egal ob nur im Denken oder auch im Handeln. Umgekehrt gilt aber auch, was Paulus im Galaterbrief schreibt, und zwar in den Versen Kapitel 5, Verse 16 bis 18. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Der von Gott gegebene Geist ist die Grundlage des neuen Lebens. Er ist die Antriebskraft unserer Existenz. Wer sich seiner Führung unterstellt, der verlässt eben die Bahnen des alten Lebens. Ein Leben, das ja mehr auf Eigenbefriedigung oder Selbstverwirklichung und solche Dinge aus ist. Allerdings, und das schreibt ja Paulus auch, bleiben wir Christen in der Auseinandersetzung zwischen Fleisch, Geist und Fleisch. Wir wollen nicht von Natur aus, was Gott will. Deshalb sollen wir uns vom Geist führen lassen. Und ja, zum Schluss kann man wirklich sagen, möge der Gott, der Heilige Geist, uns stets leiten und führen. Und seien wir auch bereit, uns von ihm leiten und führen zu lassen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir von ganzem Herzen für den Heiligen Geist, den du uns als Tröster und als Beistand geschickt hast, Herr. Und ja, hilf uns dabei, Herr, dass wir uns wirklich führen lassen wollen, Herr, dass wir unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Wünsche, dass wir das zurückstellen können, dass wir uns ganz und gar auf dich von dir führen und leiten lassen, Herr. Bitte dich von ganzem Herzen, hilf uns dabei, Herr. Und danke dir von ganzem Herzen dafür, Herr. Ich lobe und preise deinen Namen, Herr. Amen.